Demokratie ist, was du erfahren musst. Da geht es wirklich um erfahrungsbasiertes Lernen. Wenn du spürst, wir machen jetzt einen Schulausflug, das ist ein dummes Beispiel, aber es wird immer wieder genannt, und die Schüler dürfen tatsächlich mitbestimmen, das passiert so selten, wird aber einen riesen Unterschied machen. Weil dann mach mal einen Plan für einen Schulausflug. Du musst wählen und schauen, dass du die Interessen reinbringst von allen, dass du auch Minderheiten, die andere Meinungen haben, irgendwie inkludierst. Du musst das ausrechnen, wie viel das kostet. Du musst überlegen, wie du hinkommst. Du musst mit anderen Menschen reden. Das ist genial. Und das ist Demokratie, dass du merkst, wenn ich was verändere, dann verändert sich was.
Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden. Dieses Fundament wollen wir stärken. Heute mit Rebecca Dober von JEP, Stimme der Jugend. Ein Gespräch über Partizipation, was man Jugendlichen zutrauen kann und warum man Demokratie nur durchs Erleben lernen kann. Diese Episode von Wer jetzt wird gefördert von Stadt Wien Kultur. Viel Vergnügen. Ich sitze heute hier mit der Rebecca Dober. Die Rebecca ist Gründerin und Social Entrepreneurin von YEP, das ist Youth Empowerment Participation. Rebecca, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, lieber Philipp.
Bei Jugendlichen gibt es ja diese Theorie, dass sie dann wirksam werden, wenn sie ihre eigene Wirksamkeit erlebt haben. Hast du so einen Moment gehabt in deiner Jugend?
Ja, ganz eindeutig. Also eigentlich im Grunde genau jetzt vor 10 Jahren. Ist mir letztens bewusst geworden, dass wirklich 10 Jahre schon her ist. Da bin ich in der Schule gesessen und es war, das kennt man, immer dasselbe. Man hört in jedem Fach immer wieder, wie schlecht die Welt ist, gerade in solchen Fächern wie Geografie, Geschichte und so weiter, politische Bildung. Die Welt ist schlecht und es gibt ganz viele Dinge, die Herausforderungen sind, aber man hört nicht, was man selber tun kann. Und ich war jetzt ein bisschen ein aufmüpfiger Teenager und bin halt in der letzten Reihe gesessen, Arme verschränkt und irgendwann hat es mir gereicht und ich habe gesagt, hey, so, können wir jetzt endlich aufhören zu reden und anfangen zu handeln? Die Lehrerin fand das eher weniger amüsant und hat dann gemeint, ja, geht schon, Dober, wenn du dich das traust, dann kannst du ja selber unterrichten. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Da bin ich nach vorne gegangen und habe gesagt, geht schon, liebe Klasse. Also, was wollen wir tun? Wenn wir was gestalten können, was wollen wir machen, um diese Welt ein Stückchen besser zu machen? Und das Spannende war, dass dann die Schüler von einmal alle, ich sage jetzt mal, hervorgekrochen sind vor den Tischkanten und von einmal mitgesprochen haben. Gesagt haben, hey, es geht um unsere Stadt und ja, von einmal war ein Rahmen da, dass wir sie was gestalten können. Und dann haben auch wirklich alle mitgemacht. Also wir haben 3 Monate lang, tatsächlich jede Geografiestunde, dann an diesen Projekten gearbeitet. Und für mich war das halt wirklich der Moment, wo man dann sieht, wenn man die Menschen fragt und mitgestalten lässt und ihnen sagt, hey, man hat eine Möglichkeit, was zu gestalten, dann wollen sie auch.
Also du musst deiner Geografielehrerin danken?
Sozusagen.
Was ist daraus geworden, aus diesem Projekt?
In der Schule damals?
Ja.
Wir haben das 3 Monate lang gemacht und dann war Maturazeit. Und ich weiß noch genau, es war schon noch dieses Feuer da, wir wollen was tun. Aber dann haben Dinge begonnen zu fehlen. A, der Raum, weil besagte Geografielehrerin dann gesagt hat, sicher nicht mehr. Auch die Unterstützung von anderen Erwachsenen einfach. Von Erwachsenen, die einem sagen, ja, du kannst was verändern. Das gab es einfach nicht. Es gab keinen Raum, wo wir arbeiten können, keine Unterstützung. Und natürlich auch nicht dieses Gefühl, kann das was bringen? Jemand, der dir hilft, also sich, wie setze ich ein Budget auf, wenn wir was in ein Projekt machen wollten? Wir haben ja ganz viele Ideen gehabt. Aber für die tatsächliche Umsetzung braucht man Entrepreneurship Education sozusagen. Und das gab es nicht. Weder in der Schule noch sonst wo als Angebot. Und alle Dinge, die es gab, sowas wie Rhetorik-Workshops, die waren parteipolitisch, also von parteipolitischen Organisationen. Und ja, ja, das wollte ich schon als Jugendliche nicht.
Hat immer gewisse Färbung dadurch.
Ja, genau.
Wo ist denn die Idee für YEP hergekommen?
YEP, ich glaube, das habe ich ganz lange irgendwie so mit mir rumgetragen, vielleicht eh seit meiner Schulzeit schon. Ich glaube einfach, dass man durch Bildung Dinge verändern kann.
Warum?
Das hat seinen Grund darin, dass ich, wie gesagt, schon ganz früh mir gedacht habe, ich möchte was verändern in der Welt, aber noch nicht wusste, ja, wie macht man das jetzt? Und ich bin sehr viel gereist. Und das war recht spannend, weil ganz egal, wo man hinkommt, ob das jetzt in Charawi ist, in Indien, in einem Slum, oder in einer Krisenregion in Kolumbien, wo es ja auch ganz viele Kämpfe gab. Und man fragt die Leute, hey, was würdet ihr verändern? Wo würdet ihr ansetzen, wenn ihr egal was ändern könntet, damit dieses Problem, diese Herausforderung weggeht? Die meisten haben gesagt, das ist sehr schwierig, weil es ist sehr kompliziert. Eine Antwort, die man sehr oft bekommt. Und dann aber in der Bildung, bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Weil die sind noch nicht so into the box, sondern die können noch rausdenken und da kann was Neues entstehen.
Nochmal zurückkommen zur Frage, wie ist JEP daraus entstanden?
Genau, also ich habe mir gedacht mit Bildung auf der einen Seite. Und dann ist mir aber aufgefallen, ich war selbstständig als Educational Designerin. Das heißt, ich habe Workshops Designs aufgesetzt für verschiedenste NGOs, für Organisationen, Unternehmen und so weiter. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Auf der einen Seite, weil ich ja mit Jugendlichen gearbeitet habe auch, die sagen, naja, was kann ich schon verändern? Und denen fehlen Sachen, dieselben Sachen, die mir gefehlt haben. Mhm. Egal, was für einen tollen Ansatz man hat, man macht zum Beispiel Workshops eine Woche lang, sie sind super inspiriert und dann geht man wieder. Und diese Angebote haben sie nicht. Und auf der anderen Seite gab es die Unternehmen, die NGOs, die Organisationen, die sagen, hey, wäre eigentlich ganz super, wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, das wäre eine schöne Sache, aber wie? Uns fehlt die Sprache dazu, die Kanäle und auch das Personal sozusagen. Die Leute, die halt dann tatsächlich mit ihnen arbeiten können. Und dann haben wir uns gedacht, da gibt es eindeutig einen Bedarf. Und ja, wir sind jetzt so eine Art Brückenorganisation, um die Jugend mit der Gesellschaft zu verbinden.
Wie passiert das ganz konkret? Eine Brücke klingt immer sehr schön. Wie habt ihr die gebaut?
Also auf der einen Seite sind wir ein gemeinnütziger Verein, eine Jugendorganisation, kann man ganz sagen. Vor allem ganz wichtig, dass wir unabhängig sind, parteipolitisch und auch sonst. Und auf der anderen Seite sind wir ein Social Enterprise. Das sind die zwei Stränge, die wir machen. Also wir sehen Partizipation als Mitreden, Mitbestimmen, Mitgestalten. Mhm. Und diese drei Dinge wollen wir fördern. Und das heißt, wir haben auf der einen Seite Angebote für Jugendliche, eben um genau diesen Bedarf zu füllen. Zum Beispiel den Changemaker-Space. Kann man sich vorstellen als Coworking-Space für junge Leute. Nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern alle jungen Leute und auch junge Erwachsene, wo man seine Ideen entwickeln kann und Gleichgesinnte treffen kann und ja, auch Unterstützung bekommt und Coaching. Wenn man zum Beispiel sagt, wie funktioniert ein Finanzierungsplan? Was gibt es da für Förderungen, dass wir sie da unterstützen?
Ist es ein konkreter Raum wirklich?
Ja, das ist ein konkreter Raum. Das ist im Talentgarten im 9. Bezirk. Da haben wir jeden Freitag die ganze untere Etage und ja, das ist der JEP Changemaker Space. Also man muss schon sagen, dass wir von Anfang an auch intern sehr partizipativ unterwegs waren. Das heißt, wir haben die Jugendlichen, die da waren, von Anfang an gefragt, was braucht ihr, damit ihr eure Projekte entwickeln könnt, damit ihr mitreden und mitbestimmen könnt. Und da war eben die eine Frage nach dem Raum, das ist der JEP Changemaker Space, aber auch die Frage nach eben Bildung. Und da kam dann die Ansage, dass sie in der Schule nicht das lernen, was sie oft gern lernen würden, dass sie sich vorbereitet fühlen für das Leben, für die Zukunft und so weiter und auch für diese Projekte. Und da haben wir dann die Create Your Education Workshops. Das sind Workshops, wo sie sich praktisch selbst aussuchen können, was sie gerne lernen würden. Und wir stellen es dann auf die Beine. Nicht, dass wir jetzt alle Workshops selbst halten, sondern wir laden Expertinnen und Experten an, die dann einen Workshop halten. Das ist ein Create Your Education Workshop. Das ist zu den Themen, die die Jugendlichen sich selbst aussuchen.
Welche Themen werden da am häufigsten nachgefragt?
Das ist ganz verschieden, aber wir haben es eigentlich mittlerweile, können wir sie gut einteilen in drei Bereiche. Das eine ist so Life Skills, das andere Changemaking, das dritte ist Leadership. Bei Leadership geht es ganz stark um diese Sachen, was brauche ich, damit ich partizipieren kann, damit ich mich das traue, dass ich eben zum Beispiel auf einer Bühne, auf einem Podium spreche mit Politikerinnen und Politikern. Aber ja, diese Leadership-Qualität nehmen. Changemakers, das ist eher die Sache Aktivismus, wie mache ich eine Kampagne, wie funktioniert dein Marketingkonzept, wie mache ich einen Businessplan, also Social Entrepreneurship Education. Mhm. Und Life Skills, das sind diese Sachen, die sie eben in der Schule nicht lernen, wo sie das Gefühl haben, boah, das wäre eigentlich ganz sinnvoll, wie zum Beispiel Finanzbildung, dass sie wissen, wie funktioniert.
Steuern.
Genau, was sind Steuern, wie funktionieren die, worauf muss ich da achten? Oder wenn ich mal eine Wohnung mieten möchte, weil ich ausziehen will, wie mache ich das? Worauf muss ich da wieder aufpassen, dass das funktioniert? Und solche Dinge. Aber auch, und das fand ich sehr spannend, das war ganz stark nachgefragt, Mentaltraining. Weil sie psychische Gesundheit voll wichtig finden und sehen, dass das ein wichtiges Problem gerade ist. In der gesamten Gesellschaft, aber natürlich auch bei der Jugend. Und dass da viel zu wenig Angebote gibt.
Aber es ist spannend, dass es schon in so einem jungen Alter nachgefragt wird. Dass eben, wie du sagst, dass der Bedarf und auch das Bewusstsein dafür da ist. Stimmt mich zuversichtlich.
Ja, man kann den Jugendlichen viel mehr zutrauen, als man glaubt. Also Jugendliche und junge Erwachsene, die spüren ja genauso, was fehlt mir gerade, was bräuchte ich gerade. Und wenn man ihnen zuhört und sie ernst nimmt, dann kommen da echt gute Dinge raus.
Zuhören, generell eine gute Idee. Sicher. Wenn man das vergleicht, was Sie anfragen, mit dem, was du glaubst, das wichtig wäre, gibt es da manchmal einen Gap, eine unterschiedliche Vorstellung von beiden Seiten?
Die Sache ist, dass wir theoretisch von Anfang an gar nicht gesagt haben, das glauben wir, dass es braucht. Also wir sind sofort, wir haben das gegründet, also der Name JEP wurde von Jugendlichen ersponnen. Also es gab, glaube ich, 49 verschiedene Vorschläge, und sie haben, die sie selber gebracht haben, und dann wurde JEP gewählt.
sehr partizipativ.
Ja, das war übrigens eine der wichtigsten Lektionen so in der Richtung, dieses Loslassen lernen. Weil es hätte auch heißen können, wir mussten ihnen vertrauen. Wir hätten ja auch heißen können, also Hersteuder war ein Vorschlag. Ich würde jetzt wirklich sehr ungern Hersteuder heißen. Aber ich musste auch vertrauen.
Von Hersteuder.
Ja, genau. Ich musste aber darauf vertrauen, dass sie was Gutes wählen. Und naja, das haben sie auch gemacht. Weil sie haben, es kamen ja lustige Vorschläge und dann haben sie diskutiert und gesagt, naja, aber stell dir vor, das ist jetzt gedruckt auf einem Banner. Das würde ja gar nicht gut aussehen. Also die denken schon mit. Man muss ihnen halt vertrauen. Genau, also wir sind von Anfang an partizipativ aufgebaut. Name, Logo, Farben, alles. Und dadurch haben wir auch das Programm von Anfang an so mitgestaltet. Das heißt, für uns ist das Wort Bedarfsanalyse nicht so ein Schritt, der jetzt einmal gemacht wird und dann ist es getan, sondern das ist immerwährend. Das heißt, von Anfang an wurde immer gefragt, was gibt es für Themen, die euch interessieren, dann schauen wir, dass wir da mal was machen und das wird immer wieder gefragt. Da gibt es dann verschiedene Links, wo man was einfüllen kann, was man sich gerne wünscht. Man kann es auch in der WhatsApp-Gruppe sich wünschen und so weiter.
Wie sehen die Jugendlichen die Zukunft?
Das ist eine gute Frage. Wir haben einen Report gelauncht diesen Sommer, und zwar den Skills to be fit for the future Report. Da geht es darum, was glauben Jugendliche, sind sie zukunftsfit oder was bräuchten sie, damit sie zukunftsfit sind? Da geht es natürlich um das große Thema Kompetenzen auch irgendwo. Und das war schon noch ein bisschen, also 2/3 der Jugendlichen sagt, sie fühlen sich nicht zukunftsfit.
In welchem Alter sind die gefragt worden?
Die waren zwischen 14 und 21.
Das war eine große Bandbreite.
Genau, und uns ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass das inklusiv ist. Weil leider ist oft so, wenn man Jugendliche fragt, dann werden nur ganz, ganz bestimmte Jugendliche gefragt und meistens eher die, die da schon irgendwo, wie sich sagen, in einer Elite sich befinden oder sozioökonomisch sehr bevorteilt sind und auch sicher nicht aus einem verschiedenen, also aus Diversitätsgründen ganz, ganz breit gestreuten Spektrum, sondern eher sehr einseitig. Und uns ist das wichtig, dass es inklusiv ist. Darum haben wir da bei dem Report zum Beispiel auch geschaut, dass es wirklich alle Schulformen drin vorkommen, dass genauso Lehrlinge gefragt werden, dass genauso junge Erwachsene gefragt werden, die jetzt gerade gar keinen Job haben oder die einen Job suchen oder die studieren. Also wirklich die gesamte Bandbreite. Und ja, da war das sehr spannend, weil wir haben versucht, eben rauszufinden, was macht die Schule jetzt gerade und wo könnte sie laut den Jugendlichen sein, was wünschen sich die. Und die haben gesagt, so 2/3 der Jugendlichen fühlt sich von der Schule nicht vorbereitet auf die Zukunft. Und sie haben das Gefühl, sie haben diese Skills to be fit for the future nicht.
Was einmal kein gutes Zeichen ist.
Finde ich auch. Naja, es ist ein Zeichen für, dass Handlungsbedarf ist. Ich versuche das immer optimistisch zu sehen.
Ja, gut, Aspin. Du hast gerade ein sehr wichtiges Thema angeschnitten. Wie können wir die Jugendlichen mitnehmen, die eben nicht privilegiert sind?
Erstes und wichtigstes, meiner Meinung nach, Element ist, sie danach fragen, sie einladen. Weil die Sache ist oft, man sagt, das können meine Jugendlichen nicht. Das sagen ganz viele Leute, egal ob Lehrende oder auch in der Sozialarbeit, meine Jugendlichen, die können das nicht. Oder auch Eltern. Traut ihnen mehr zu, fragt sie. Die haben dann oft Antworten, vielleicht sagen sie, ja, da mag ich gar nicht mitmachen, weil das passt für mich nicht, weil das nicht der richtige Rahmen ist. Vielleicht sagen sie nicht Rahmen, sondern sie sagen, ich hätte das lieber im Park, aber das ist okay. Und das ist auch wichtig. Partizipationsprozesse muss man auch anpassen an die Bedürfnisse von den Jugendlichen, die da mitmachen sollen. Wenn ich jetzt etwas designe für Jugendliche aus Jungparteien, dann wird das anders aussehen und dann werden die nicht sich eingeladen fühlen, die vielleicht nicht in dieser bestimmten Gruppe sich befinden. Das heißt, ich glaube, man muss sie eindeutig auch von Anfang an fragen, wie soll das ausschauen, wo ihr mitmachen wollt? Was interessiert euch daran? Ich glaube nicht, dass irgendein Jugendlicher auf dieser Welt, wenn du sagst, willst du was in deinem Leben mitgestalten, nein sagen wird. Auch wenn er vermutlich die Frage, wenn sie so gestellt ist, nicht verstehen wird.
Aber scheitert es nicht oft schon daran, dass manche Jugendliche sich das nicht zutrauen? Dass die sich von vornherein schon selbst herausnehmen?
Ja, natürlich. Also wir nennen das Disempowerment. Beziehungsweise nicht wir, sondern tatsächlich hat das eine Schülerin vor 2 Wochen oder so, ich finde den Begriff ganz schön, sie hat gemeint, in die Schule kommt man und man ist ein bunter Mensch und dann geht man raus und man ist schwarz-weiß und ein Würfel.
Vielleicht mit Graustufen.
Natürlich ist es nicht so und es ist nicht so schwarz-weiß und die Schule ist gar nicht so schlecht, wie sie sich auch immer darstellen vielleicht. Aber wenn Schülerinnen das so empfinden, ich finde, das ist wieder so ein Zeichen, da ist Handlungsbedarf. Und da geht es dann ganz klar darum, wenn Schule disempowert sozusagen, dann müssen wir ein Gegenstück dazu bringen und die Schülerinnen empowern, dass sie sagen, ja, ich kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt eben auch von dem, was wir tun und warum wir tun, was wir tun. Da geht es um die Zivilgesellschaft. Mhm. Weil ja, im 21. Jahrhundert, da gibt es sehr viele Herausforderungen. Klimakrise und Rassismus und die Spaltung der Gesellschaft. Ich könnte nie wieder aufhören zu sprechen, wenn ich wollte. Aber ich bin ganz überzeugt davon, dass das nur geht, wenn wir eine starke Zivilgesellschaft haben, die sich dem annimmt. Und eine starke Zivilgesellschaft wächst halt nicht von heute auf morgen, sondern muss man früh anfangen.
Wo setzt ihr beim Disempowerment an? Auch hier noch in der Schule?
Wir sehen uns als dritten Lernort. Man sagt immer, Elternhaus ist Nummer eins als Lernort, dann gibt es die Schule. Wir sehen uns als dritten Lernort. Das heißt nicht, dass wir nur schulextern sind, auch in der Schule. Also wir machen auch Projektwochen in Schulen, wir machen Workshops in Schulen. Ganz viel, aber auch extern. Das geht natürlich über zum Beispiel NGOs wie Amnesty International, Greenpeace, Global 2000 und so weiter. Aber das geht auch über ganz andere Felder, wie zum Beispiel in Unternehmen. Das ist auch ein spannender Punkt. Das wird oft rausgenommen. Aber die Lehrlinge, die dort beginnen, die sind ein wichtiger Punkt auch. Weil wenn ein Lehrling, der soll doch seine Lehrstelle behalten zum Beispiel, da geht es doch darum, dass der das auch wirklich durchziehen soll, diese Lehre, weil sonst verliert natürlich das Unternehmen Geld. Das ist für die Unternehmer spannend. Und die Jugendlichen werden eben disempowered, wenn sie merken, das passt nicht und ich passe da nicht rein. Das heißt, man kann von allen möglichen Seiten anfangen. Es geht einfach vor allem darum, dass man von diesem Ich kann nichts verändern zu dem Ich kann was verändern kommt. Und ich glaube, das geht über Partizipationserfahrungen.
Gibt es oft so einen bestimmten Moment, wo du merkst, okay, jetzt hat was geklickt bei den Jugendlichen?
Ja, das sind die allerschönsten Momente in meiner Arbeit, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, in jeder Arbeit von jedem Menschen, der mit jungen Menschen arbeitet. Die Jugendlichen haben letztes Jahr irgendwann schon gesagt, das ist der Jepp-Effekt.
Das ist ja ein riesiges Kompliment.
Ich habe das auch total süß gefunden. Aber der Jepp-Effekt, das passiert in ganz vielen verschiedenen Momenten. Wenn du merkst von einmal, dass zum Beispiel die eine Schülerin, die hat Sprechangst gehabt. Die ist zu uns gekommen, weil wir gefragt haben, wie sie die Schule verändern würden. Ob es etwas gibt, was sie spannend finden und wie sie das gern verändern würden. Das spricht viele Jugendliche an. Und die ist dann auch gekommen. Und die hat mitgemacht und mitdiskutiert. Die hat bei uns in der Runde, da waren 10 Jugendliche und ich weiß nicht, einige Erwachsene, die zugehört haben, die hat da eine Brandrede gehalten, über was die Schule verändern soll und was wichtig wäre. Und die hat wirklich, wirklich kluge Argumente gesagt und feurig. Also rhetorisch toll und wirklich Wahnsinn. Und ihre Freundin ist mit offenem Mund da gesessen und hat mir dann später gesagt, die kriegt in der Schule kein Wort raus. Die hat so Angst vor Referaten, dass sie jedes Mal, wenn sie ein Referat halten muss, krank ist, weil sie es nicht hinkriegt und auch psychologische Betreuung deshalb hat. Aber dann, wenn man es ihnen zutraut und sagt, wir brauchen dich, genau dich brauchen wir, weil wir deine Antwort brauchen und dein Mitwirken brauchen, damit sich was verändert, weil du was verändern kannst, das ist so ein Moment, wo du dann spürst, das funktioniert.
Das ist sehr spannend, weil in einem anderen Podcast habe ich von einem Sozialforscher genau das gleiche Argument gehört. Der hat gesagt, langfristig wird der Erfolg von Demokratie davon abhängen, ob wir es schaffen, den Menschen ein Gefühl zu geben, gebraucht zu werden.
Kann ich absolut zustimmen.
Und das passt ja perfekt dazu. Mhm. Vor allem, wenn man so jung beginnt, dann verliert man das ja nicht 10 Jahre später, glaube ich.
Wir sagen das auch so. Also Demokratie ist ja einfach kein Konzept, was man in Schulbüchern lernt. Aber leider wird es in der Schule oft so gehandhabt. Ja. Man sagt, ja, wir haben das ja eh durchgenommen, wir sind ja antik
im Geschichteunterricht.
Genau, und so ist es jetzt heute. Schaut euch das an und es gibt so und so viele Abgeordnete und so viele Parteien und so ist das. Sorry, aber das interessiert die Jugendlichen nur zum Teil. Demokratie ist was, was du erfahren musst. Da geht es wirklich um erfahrungsbasiertes Lernen. Wenn du spürst, wir machen jetzt einen Schulausflug, das ist ein dummes Beispiel, aber es wird immer wieder genannt. Und die Schüler dürfen tatsächlich mitbestimmen. Das passiert so selten, wird aber einen riesen Unterschied machen. Weil dann mach mal einen Plan für einen Schulausflug. Du musst wählen und schauen, dass du die Interessen reinbringst von allen, dass du auch Minderheiten, die andere Meinungen haben, irgendwie inkludierst. Du musst das ausrechnen, wie viel das kostet. Du musst überlegen, wie du hinkommst. Du musst mit anderen Menschen reden. Das ist genial. Und das ist Demokratie, dass du merkst, wenn ich was verändere, dann verändert sich was.
Der Jepp-Effekt.
Sozusagen.
Es gibt auch viele Dinge, die wir durch die Schule lernen, die nicht besonders konstruktiv sind, ohne jetzt auf die Schule zu schlagen. Was sind solche Dinge, die wir verlernen müssen?
Die wir verlernen müssen? Mhm. Ich glaube vor allem, dass diejenigen, die leise sind, sich anpassen und, sagen wir mal, brav sind, dass die den Erfolg haben. Weil so ist es nicht. Erfolg bringt frech sein. Erfolg bringt sich behaupten und Selbstbewusstsein. Oder Schule bringt uns oft bei, leider, dass die Leute, die auf sich achten und ihre Sachen machen und da voll dran sind, die den Erfolg haben und nicht die, die vielleicht sich selbst ein bisschen zurückstecken und andere unterstützen. Und ich glaube, Kooperation, das ist ein ganz, ganz wichtiger ein ganz wichtiges Ding, was man einfach lernen muss in der Schule. Was auch auf jeden Fall von ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern gemacht wird, dass da ganz gezielt drauf geschaut wird, dass Kooperation gestärkt wird. Und dass auch die gestärkt werden, die dann sich zum Beispiel für andere Klassenkolleginnen einsetzen. Und nicht nur die, die super tolle Noten haben vielleicht, aber sich eben nicht so für die anderen einsetzen. Das machen schon viele. Und das muss man auch sehen, glaube ich.
Also das Leisesein müssen wir verlernen.
Ja, meiner Meinung nach schon.
Und den Egoismus bis zu einem gewissen Grad.
Ja, es ist irgendwo ein ganz starker Egoismus eigentlich. Ja. Weil ich glaube auch mit dem Leisesein. Egoismus heißt ja, ich bin wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt reden möchte, dann ist es mir egal. Das wäre wieder diese schlechte Art, sage ich jetzt mal, von laut sein. Aber wenn man laut ist im Sinne von, ich stehe auf, wenn ich etwas sehe, was nicht passt, ich stehe auch auf für andere und wenn ich etwas will, dann frage ich danach. Das sind Dinge, die wir lernen sollen. Das ist die gute Art von laut sein, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, im Endeffekt, wenn man es von dieser Perspektive betrachtet, Empathie versus Egoismus, wenn man es aus empathischer Brille betrachtet,
wir brauchen laute Empathen.
Ja, dann ist es ja auch klar, was dieses gute Lautsein ist und was nicht gut ist. Es geht einfach darum, dass wir ein gutes Miteinander für alle brauchen, weil wir ein gutes Leben für alle wollen, oder?
Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt auf den Werkzeugkoffer gehen, wie weit verwendest du digitale Tools und wie weit verwendest du lieber eher Offline-Tools?
Ich glaube ganz stark daran, dass man im 21. Jahrhundert auf jeden Fall verschränkt vorgehen muss. Und ich komme ja aus der Theaterpädagogik, also deshalb war mein Schwerpunkt im Studium, das habe ich am spannendsten gefunden. Sehr offline. Aber gleichzeitig auch den Ansatz, den ich damals mitgegründet habe, der war ja auch verschränkt mit Theaterpädagogik und Online-Tools. Ich glaube, ohne digitale Tools werden wir auch nicht auskommen und sollen wir auch nicht. Auf der einen Seite holt das ja auch Jugendliche ab, junge Menschen, weil das in ihrer Lebenswelt einfach eine große Rolle spielt. Und gleichzeitig können wir es nicht rausnehmen, das Offline, das Miteinander, das Gegenüber sein. Und das kann sich ja gegenseitig befruchten. Man kann ja in einem Offline-Workshop über ein Thema diskutieren, die Themen rausnehmen, daraus einen Online-Fragebogen bauen, zum Beispiel den ausschicken, wieder neue Antworten reinkriegen, wieder darüber diskutieren und so weiter. Ich glaube, das muss einfach aufhören, dass wir glauben, es gibt nur Offline oder Online.
Das ist ja oft eine vertretene Meinung oder eben, dass alles digital sein muss, was ja auch nicht die Lösung sein kann.
Natürlich nicht. Also das ist keine Frage. Es geht ja vor allem immer um Beziehung schaffen. Und ob du die Beziehung online schaffst oder nur offline schaffst, das wird getrennt voneinander nicht so gut funktionieren.
Was meinst du mit Beziehung schaffen?
Es geht immer bei Partizipation meiner Meinung nach, aber auch Empowerment und auch in der Bildung um Beziehung schaffen. Egal, ob das jetzt zwischen den Lehrenden und den Schülerinnen ist oder ob das jetzt von einem Workshopleiter oder Workshopleiterin zu den Teilnehmenden ist. Es geht darum, dass man eine vertrauensvolle Beziehung schafft und eben genau dieses Element zeigt, wenn du etwas veränderst, dann verändert sich auch was. Da geht es aber darum, dass man dem anderen, dem Gegenüber auch vertrauen muss. Dafür braucht es Beziehung.
Vertrauen ist nämlich oft ein unterschätzter Punkt, glaube ich, in dem Prozess. Gehen wir mal auf die Praxis von Jep ein. Mhm. Wie viele Menschen sind aktuell beschäftigt oder organisiert euch? Wie finanziert ihr euch? Alle Details bitte.
Das ist immer eine der allerersten Fragen. Wie finanziert ihr euch überhaupt?
Nein, wir sind schon bei Minute 24. Also
ja, nein, nicht bei dir, aber generell. Es ist immer, wenn man zum Beispiel pitcht, das allererste ist, okay, klingt ja toll, aber wie finanziert ihr euch? Okay, dann gehen wir darauf als erstes ein. Als gemeinnützige Organisation leben wir natürlich von Förderungen, von Calls, von Preisen und so weiter. Auf der anderen Seite, weil ich von Anfang an mir gedacht habe, ich kenne die Arbeit in NGOs, ich kenne die Arbeit in Startups, ich möchte das verbinden. Weil ich finde, dass man als NGO natürlich viel mehr Freiraum hat, wenn man sich das Geld auch selber irgendwie aufstellen kann. Das heißt, oft als Social Enterprise setzen wir Partizipationsprozesse auf für Unternehmen, für Organisationen und Institutionen und die verkaufen wir sozusagen, diese Partizipationsdesigns. Das muss natürlich immer einen sozialen Mehrwert haben, da geht es um Wirkung, das ist für uns das Allerwichtigste. Und das Schöne daran ist, wenn wir zum Beispiel für ein Unternehmen einen Partizipationsprozess aufsetzen, sagen wir mal, wie vorher genannt, die Lehrstelle, die nicht so gut läuft, die Lehrlinge springen ab, nicht so praktisch für das Unternehmen. Organisationsentwickler kann man natürlich anstellen. Ob die Perspektive rauslesen werden von den Lehrlingen, warum es nicht passt, ist eine andere Frage. Wenn man jetzt ein wirklich inklusives Design aufsetzt, wie man mit Lehrlingen arbeiten kann, wie stellt ihr einen wirklich attraktiven eine attraktive Lehrstelle vor? Mhm. Das kann funktionieren. Und solche Designs setzen wir auf. Das Geld wiederum wird komplett investiert in die gemeinnützige Organisation. Das heißt, wir sind Non-Profit. um für die Jugendlichen unsere Angebote kostenlos zur Verfügung zu stellen, damit sie eben niederschwellig sind. Weil die Angebote, die es bis jetzt gibt, die sind oft sehr kostspielig, was natürlich bedeutet, dass sie nicht so inklusiv sind und nur gewisse Bevölkerungsgruppen teilnehmen können. Das Zweite, was du gefragt hast, war ja...
Wie seid ihr organisiert vom Aufbau?
Genau. Also wir sind ein Social Startup. Das heißt, wir leben so ein bisschen dieses Startup-Leben, was nicht bedeutet, Ping-Pong spielen und ein Bier, Draft-Bier im Büro.
Selbst gebraut?
Ja, natürlich. Nein. Aber Startup bedeutet, dass man natürlich immer wieder sehr flexibel sein muss. Es passieren jeden Tag wahnsinnig viele neue Dinge. Und das ist gar nicht so leicht mit dem Team. Weil das heißt, dass jeder Mensch, der da mitarbeitet, sehr viel Risiko auch tragen muss. Jetzt nicht unbedingt nur finanziell, sondern einfach, ja, es kann mal sein, dass dann, da müssen wir jetzt einreichen und dann muss man doch ein bisschen in der Nacht durcharbeiten. Das kann mal passieren. Also momentan sind wir zwei Leute, die Vollzeit arbeiten und einige Leute, die projektbasiert arbeiten. Zum Beispiel hatten wir jetzt das PEP-Projekt, das Peer Education-Projekt. Das war jetzt mal ein Pilot, wird aber ganz sicher ausgebaut, weil es einen Irrerfolg hat. Also da haben wir politische Bildung an Schulen gebracht, in einer ganz anderen Art, also auf lebendige Art und Weise. Und von Schülerinnen für Schülerinnen, also Peer Education. Um das aufzusetzen, haben wir mit gewissen Leuten zusammengearbeitet zum Beispiel. Das ist projektbasiert wiederum. Und ja, also jeder und jede, die gerade diesen Podcast hört, kann natürlich, wenn sie sagt, hey, das gefällt mir sehr gut, worüber die da sprechen und Partizipation und Empowerment ist für mich ein gutes Thema, bitte meldet euch bei uns.
Also ein Link in den Shownotes.
Immer engagierte Leute, genau.
Wo siehst du Jeb in 5 Jahren? Die Bewerbungsfrage.
Liebe ich. Ich glaube, dass Jeb sehr stark davon abhängt von den Leuten, die mitmachen. Von daher, dass sich das ja auch immer ändert. Wir sammeln keine Mitglieder zum Beispiel. Das ist nämlich auch normalerweise auch noch eine Frage, die immer kommt, wie viele Mitglieder habt ihr? Wir sammeln keine, weil wir sagen...
Na, als Startup hat man keine Mitglieder.
Aber als gemeinnützige Organisation oder als Jugendorganisation. Wir sammeln keine Mitglieder, weil wir sagen, dass Mitgliedschaft ein Konzept ist, was vielleicht nicht mehr ganz jetzt
bis 21.
passt, genau. In 5 Jahren. Ich glaube, dass es ganz stark von den Leuten eben abhängt, die dann mitmachen, wo es sein kann.
Wo hättest du es gerne, wenn du es dir aussuchen kannst?
Was ich dafür hoffe ist, und ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg, Jugendpartizipation darf kein Bonus sein, sondern das muss etwas sein, was man sich nicht leisten kann, es nicht zu tun. Und das wünsche ich mir für Jeb, dass wir das durchsetzen. Und ich habe gemerkt, im letzten Jahr, wir sind ja erst ein Jahr alt, theoretisch in dieser Form, hat es tatsächlich so funktioniert, dass Konferenzen im Bildungsbereich zum Beispiel und überhaupt sehr viele Stakeholder im Bildungsbereich genau das schon spüren. If it's about them, don't do it without them. Und dass sie es sich nicht mehr leisten können, es ohne die zu machen, die es wirklich betrifft, die Jugend.
Mich interessiert auch immer der Weg, der dich zu dem heutigen Punkt geführt hat. Welche Fehler oder Hürden, positiv formuliert, welche Dinge hast du gelernt auf dem 10-jährigen Weg?
Vielleicht hat es sogar noch früher begonnen. Ich glaube, ich habe mit 11 zum ersten Mal versucht, die Welt zu retten, habe gemerkt, okay, hat mir erstmal nicht hingehauen, ich muss dranbleiben.
Könnt euch daran.
Nein, ich glaube, dass das ein kontinuierlicher Weg von allen miteinander ist, Collective Impact und so weiter. Aber Hürden. Ich glaube, ganz stark eine Hürde ist oft, wenn man etwas verändern will, dass man den richtigen Weg findet, welchen Weg man gehen möchte. Zuerst habe ich mir, wie gesagt, Bildung ausgesucht und daraus ist dann eben dieses Selbstständige entstanden. Genau, Lehramt habe ich studiert und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht mit Students as Experts for Change. So hat damals mein pädagogischer Ansatz geheißen, als Educational Designerin. Genau, und daraus ist dann ja Jeb entstanden. Und Jeb ist ein Social Enterprise. Und das ist eine große Hürde, weil in Österreich gibt es ja für Social Entrepreneure nicht wirklich eine Rechtsform. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, wie man sich da einordnet, wie man das aufbaut. Und für mich persönlich war das auch deshalb schwierig. Ich habe gar keine Art von Wirtschaftswissen mitgebracht. Ich habe das in der Schule nicht gelernt. Ich habe Pädagogik studiert, da hat man nicht sehr viel mit Entrepreneurship zu tun. Und ich komme auch nicht aus einem Elternhaus, wo Unternehmertum eine Sache ist. Ich glaube, das ist, wenn man aus einem sozioökonomisch höheren Elternhaus kommt, dann ist das vielleicht irgendwie etwas, was einem näher liegt, wenn Mama oder Papa Unternehmer sind. Das war bei mir nicht so. Das heißt, ich habe mir das irgendwie selber Stück für Stück anlernen müssen und das ist gar nicht so leicht, sogar als Erwachsener. Das heißt, diese ganzen Start-up-Sachen, dieses wie mache ich jetzt meinen Businessplan und was ist ein Marketingkonzept und so weiter. Das habe ich mir eigentlich mehr oder weniger selber beibringen müssen. Und ich finde, dieses Entrepreneurship-Mindset, im Endeffekt, jetzt kann ich sagen, ja, mit 17 hatte ich das irgendwo als Ansatz, aber es wäre so viel leichter gewesen, wenn man mich damals schon gefördert hätte.
Mit du quasi dein Jet gehabt hättest damals.
Tatsächlich. Das klingt immer so ein bisschen komisch, aber im Endeffekt, ich hätte mit 17 Jep gebraucht. Damit ich diese Ideen, ich war total beseelt von dem Gedanken, ich möchte was verändern, ich habe da voll viel Energie reingesteckt, aber ich hätte diese Leute gebraucht, die mich da unterstützen. Ich hätte Jep gebraucht in dem Moment. Und auch als Erwachsene, wie gesagt, dann ist es leichter, dann weiß man, aha, ich kann bei der WKU mir irgendwas anfordern oder bei der AWS oder
was. Aber das muss man auch haben, woher kriege ich Bildung, muss man auch verstehen.
Genau, und das, glaube ich, hat man einfach als ganz, ganz junger Mensch sicher nicht. Und auch später ist es sehr schwierig. Und ich habe, mittlerweile haben wir sehr viele Leute, die sind 25, 26, 27 bis 30, die sagen, ich brauche genauso diese Sachen von Jep, weil wo soll ich das herkriegen? Keiner sagte, wo du das hernimmst. Und das irgendwie wollen wir gerne machen. Und das natürlich war mal die erste Hürde, dieses sich selber aufzubauen, Entrepreneurship an sich. Wie mache ich das mit Social Entrepreneurship in Österreich als Sozialunternehmen? Gar nicht so einfach. Bitte, liebe Regierung, verändere das in Zukunft.
So eine gemeinnützige GmbH?
Eine gemeinnützige GmbH gibt es schon, aber das ist nicht das ist nicht ein Social Enterprise. Das ist wieder ein bisschen anders. In England gibt es eine gute Rechtsform. Vielleicht schafft man das irgendwann in Österreich auch.
Wie heißt die?
Unlimited.
Ah, im Gegensatz zu Limited.
Ja, ich kann es nicht so gut erklären, da muss man wieder Steuerexperten fragen. Aber ja, also in England gibt es auf jeden Fall eine gute legale Rechtsform dafür. Und das wäre natürlich dann für uns auch viel leichter, weil Menschen, die etwas Gutes machen wollen sozusagen und das aber mit einem Entrepreneurship-Mindset machen, also dass es nachhaltig ist, ist ja perfekt und auch als für den Wirtschaftsstandort Österreich. Aber dann sollen sie auch bitte auch etwas tun, um diese tollen Sozialunternehmerinnen zu fördern. Und da spreche ich nicht für mich, sondern für sehr, sehr viele andere auch. Weil ich bin am Anfang zu ganz vielen Sozialunternehmern hingegangen und habe gesagt, wie habt ihr das gemacht, so am Anfang? Und die haben alle gesagt, du Rebecca, das ist echt, echt viel Arbeit und echt schwierig, weil es in Österreich diese Rechtsform nicht gibt. Also das war auf jeden Fall eine Hürde. Ja, und dann sicher auch als Frau im Startup-Bereich, da muss man sich
ordentlich auch in der Minderheit.
Setzen. Oh ja. Also eindeutig in der Minderheit. Man muss sich einfach viel mehr, glaube ich, durchsetzen, als das vielleicht männliche Kollegen müssen. Wenn ich mit meinem männlichen Kollegen nämlich zum Beispiel vor Ort bin, dann wird immer zuerst er adressiert und immer zuerst er angesprochen, ist eh klar. Und dann muss man dann sagen, ja, hier übrigens.
Ich bin auch dabei.
Ja, also als Female Founder, das ist auch gar nicht so leicht. Da muss man sich auch durchkämpfen. Und ich glaube, da könnte man sehr viel mehr Menschen fördern, wenn man auf das Acht gibt, dass es auch eben gendersensible Entrepreneurship Education geben sollte. Und grundsätzlich, dass es hier ein Umdenken geben muss. Frauen können gründen und das tun sie auch und wir lassen uns auch nicht aufhalten.
Was treibt dich an? Warum tust du das alles?
Ich glaube, ich bin sehr von meiner Mission getrieben. Von manchen lieben Kollegen werde ich als Mission Obsessed betituliert.
Was ist deine Mission?
Ich habe für mich gedacht, wie gesagt, schon als Kind dachte ich mir, als Teil dieser Gesellschaft möchte ich etwas verändern an der Welt. Ich möchte was Gutes tun, oder? Und wie macht man das? Und wie gesagt, ich habe dann für mich das am Anfang so rauskatalysiert, es ist Bildung. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es geht ganz stark um Empowerment und Menschen einbeziehen. Und das möchte ich vorantreiben. Ich glaube, dass man durch Jugendpartizipation, indem man Jugendliche stärkt, dass sie mitreden, mitbestimmen und mitgestalten können, eine neue Generation fördern kann, die tatsächlich Nachhaltigkeit lebt und Empathie lebt. Und das ist auch meine Mission.
Ich stelle meinen Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen. Du darfst dir gerne Zeit nehmen, die zu beantworten. Die erste Frage ist, du bist Bundeskanzlerin und hast den Nationalrat hinter dir für einen Tag und du darfst dir ein Gesetz aussuchen. Und was hättest du denn gerne?
Okay, da habe ich, glaube ich... Okay, dann würde ich wahrscheinlich kein neues Gesetz vorschlagen, sondern etwas verändern, in dem wie Gesetze entstehen. Und zwar meiner Meinung nach... müssen Gesetze so entstehen, if it's about them, don't do it without them, das heißt mit den Menschen, um die es geht. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Bildungsgesetz rauskommt, dann sollen junge Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene gefragt werden und den Reality-Check geben oder diesen Entwurf nochmal ansehen und ihr Feedback geben und das dann wird dann auch wirklich eingebaut. Also das wäre mein Gesetz, dass die Art, wie Gesetze entstehen, sich verändert, dass es auch um die Menschen geht, ja. Die mitmachen.
Die zweite Frage, Ich habe dir ein Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang.
Das ist aber nett von dir.
Sehr gerne. Kann ich mir absolut leisten. Mhm. Das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du drauf?
Da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele Antworten, aber was mir da intuitiv als erstes einfällt, ist, hört auf euer Handy zu starren, starrt wieder einander an, redet miteinander und hört auf, das Handy als Platzhalter für alles andere zu verwenden.
Und die dritte Frage, du kannst mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Kaffee gehen. Wen suchst du dir aus?
Da würde ich mir wahrscheinlich den Herrn Van der Wellen aussuchen.
Warum?
Also gibt es wahrscheinlich ganz viele Gründe dafür und ich habe sicher Jepp irgendwo im Hintergrund. Aber ehrlich gesagt, das, was mir zuallererst einfällt, ist, wie ich 16 Jahre alt war, wir waren die erste Generation, die mit 16 wählen durften. Aber weil das so neu noch war, waren wir auch von der politischen Bildung her gar nicht so weit eigentlich. Und wir waren bei verschiedensten Veranstaltungen, waren ja doch sehr interessiert alle. Und ich kann mich erinnern, da war der Van der Bellen damals eben nicht als Bundespräsident, sondern einfach so als Politiker unterwegs. Und von allen Menschen, die sich da vorgestellt haben, war der Einzige, der nach seiner Veranstaltung runtergekommen ist und wirklich mit den Leuten allgemein gesprochen hat, aber sich ganz besonders Zeit genommen hat für uns Jugendliche. Und nicht irgendetwas und eine Feigenblattaktion von wegen, machen wir ein schönes Foto. Er hat keine Fotos gemacht. Er ist einfach gekommen und hat gesagt, was sagt ihr zu dem, was ich gerade gesagt habe? Findet ihr das sinnvoll? Was würdet ihr noch dazu sagen? Er hat sich Zeit genommen auf Augenhöhe. Und das werde ich nie vergessen. Der ist hergekommen und hat jedem Einzelnen von uns, der da stand, Zeit gegeben für ein Gespräch. Und das finde ich sehr bemerkenswert.
Rebecca, danke fürs Gespräch.
Danke fürs Einladen.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Bewertungen und Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.